Ja, liebe Geschwister, beim Singen des Liedes kam mir gerade ein Gedanke. Wir haben in dem Lied uns daran erinnert, dass Gott unser Vater ist und dass unser Vater besorgt um uns ist. Dass wir nicht alleine sind, dass er sich um alles kümmert, dass wir ihm in allen Lagen vertrauen können und dürfen. Und in dem Gebet wurde nochmal zum Ausdruck gebracht, dass wir ganz besonders keinen sehen als den Herrn Jesus alleine. Unseren Blick auf Gott lenken. Und ich denke gerade daran, dass um diese, sag ich mal, Segnungen auch unseres Vaters und des Herrn Jesus in Empfang zu nehmen, einige Voraussetzungen notwendig sind. Und eine Voraussetzung, die musste auch die Maria, die Mutter des Herrn Jesus, lernen, und zwar mehrfach lernen. Und ich möchte da ganz gerne aus dem Johannesevangelium erst eine Stelle lesen, aus dem zweiten Kapitel. Vers 1. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Frau, was hab ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Das in der Anmerkung hier bei mir steht, dass ich das ungefähr, das ein so ein Flüssigkeitsmaß, was so ein Eimer fasste, so 39 Liter waren, also schon eine gehörige Menge. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister, und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da rief der Speisemeister den Bräutigam, und er sprach zu ihm: Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor, und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Dann möchte ich noch eine Stelle aus der Apostelgeschichte dazu nehmen. Apostelgeschichte 5. Vers 29. Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und noch eine Stelle aus dem 5. Buch Mose. Fünftes Kapitel ist das. Vers 16. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie es dir der Herr, dein Gott, geboten hat, damit du lange lebst und es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und noch eine letzte Stelle aus dem Matthäusevangelium. Zusammenhangshalber lese ich aus dem 10. Kapitel ab Vers 34. Da sagt der Herr Jesus: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Bei der Begebenheit bei der Hochzeit zu Kana, die vielen, denke ich, ja bekannt ist, ist etwas ganz Unangenehmes passiert, nämlich der Wein ging aus. Die Feierlichkeiten waren, sage ich mal, in ihrem Höhepunkt. Wir wissen, dass so Hochzeiten über mehrere Tage gingen und der Wein war zu Ende. Und der Wein war halt immer eine grundlegende Sache, die dazugehörte. Und das war schon eine ganz schöne Peinlichkeit, wenn bei so einer Feier auf einmal mittendrin der Wein ausging. Und viele, die diese Begebenheit vielleicht zum ersten Mal lesen oder noch nicht so drüber nachgedacht haben, die stoßen sich immer ganz gerne an der Stelle, wo der Herr Jesus von seiner Mutter angesprochen wird und sie ihn darauf aufmerksam macht, hör mal, die haben hier ein Problem. Der Wein ist aus. Kannst du dich nicht mal darum kümmern? Und der Herr Jesus sagt, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und da taucht häufig die Frage auf, wir haben es gerade gelesen, im Alten Testament heißt es doch, ehre Vater und Mutter, damit du lang lebst und es dir wohl ergeht. Wie kann das denn sein, dass der Herr Jesus seine Mama so, frech möchte man fast sagen, in die Schranken weist und sagt, was habe ich mit dir zu tun? Und ich denke, und das musste die Maria häufig lernen, auf der einen Seite war der Herr Jesus ihr Sohn. Sie war die Mutter von ihm. Und wir wissen aus der Bibel, dass der Herr Jesus keine Sünde tat, dass er gehorsam war. Ein Vorbild. Wir haben uns heute Morgen daran erinnert, er war Gottes Abglanz, Gottes Spiegelbild, der Abglanz Gottes Herrlichkeiten auf dieser Erde. Sündlos, heilig, rein und gerecht. Ihm konnte keine Sünde nachgewiesen werden. Der muss für seine Eltern ein Musterknabe gewesen sein. Überhaupt keine Probleme. Wenn sie ihm etwas gesagt haben, dann hat er das befolgt. Dann war er gehorsam. Kein Wenn und kein Aber. Aber Maria musste noch etwas lernen. Nämlich, der Herr Jesus war natürlich ihr Sohn. Aber er war auch der Sohn Gottes. Und als Sohn Gottes, als Mensch gewordener Gott, Gott wird Mensch, als Sohn Gottes auf dieser Erde, unterstand er in allem direkt seinem Vater. Und alles, was er hier auf dieser Erde getan hat, war in vollkommener Übereinstimmung mit dem Willen seines Vaters, der in dem Himmel wohnt. Und wir erinnern uns vielleicht, dass die Maria das erste Mal schmerzlich lernen musste, als sie zu dem Passafest reisten und auf der Rückreise der Herr Jesus auf einmal verschwunden war. Und sie suchten ihn verzweifelt. Und es dauerte mehrere Tage, bis sie ihn wiedergefunden haben. Und dann fanden sie ihn als Zwölfjährigen im Tempel sitzen, dort bei den Schriftgelehrten, die ganz verwundert darüber waren, was er für Fragen stellte und was für eine Weisheit in ihm war. Und da sagt die Maria immer noch, Mensch, wo warst du? Wir haben dich gesucht. Und dann sagt der Jesus, ich möchte das mal lesen. Jetzt muss ich gerade nur gucken. Jetzt habe ich so schnell die Stelle nicht parat. Luke. Ja, habe ich schon zwei, genau. So, jetzt gucke ich, wo er das sagt. Und es geschah nach 3 Tagen, das ist im 2. Kapitel in Vers 46, dass sie ihn sitzend mitten unter den Lehrern in dem Tempel fanden, wie er ihnen zuhört und sie befragte. Es erstaunten sich aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Er aber sprach zu ihnen, Weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Da hatten sie es noch nicht verstanden. Der Herr Jesus macht ihnen ganz klar, ihr seid meine Eltern, ja, ich liebe und ehre euch und ich höre auf euch und ich mache euch keinen Kummer, ich bin gehorsam und tue, was ihr sagt. Aber eins müsst ihr verstehen, ich unterstehe Gott direkt, Gott ist mein Vater. Der hat einen Plan mit mir vor, der hat ein Ziel mit mir vor und dieser Plan, dieser Wille Gottes, der hat äußerste Priorität. Der geht vor allem. Und wenn Gott mir etwas sagt, was ich tun soll, dann geht das vor, auch wenn ihr das vielleicht nicht versteht. Das ist an erste Stelle gesetzt. Das hat den absoluten Vorrang. Und vielleicht geht uns das auch so, dass wir gerne unserem Herrn nachfolgen. Auf der anderen Seite aber auch ganz gerne hätten, dass er so handelt, wie wir das gerne möchten. Wir möchten ihm so gerne vorschreiben, hör mal Herr, jetzt müsste das und das mal getan werden. Vielleicht hat die Maria ja auch gedacht, Mensch, die hat sich wahrscheinlich gar nichts Böses dabei gedacht, die haben hier keinen Wein, der Herr könnte da doch helfen, das wäre doch super, steht da bestimmt noch ganz toll da. Ob sie jetzt im Herzen dann noch gedacht hat, mein Sohn, glaube ich vielleicht nicht. Aber man hätte ja sagen können, er kann doch helfen, er kann das doch, die Macht hat er doch. Das ist doch was Nettes, was Freundliches. Und der Jesus macht dir ganz klar, ich handle so, wie Gott das von mir will. Und wenn ich etwas tue, dann mache ich das nur in voller Übereinstimmung von meinem Vater im Himmel. Und wenn der von mir etwas fordert zu tun, dann mache ich das. Aber nicht, weil jemand mir das aufträgt oder meint, das muss ich jetzt machen. Und die Reaktion der Maria, die ist unheimlich schön. Sie fängt nicht an zu diskutieren, sie fängt nicht an, auf ihn einzureden. Sie geht einfach nur zu den Dienern und sagt, was irgend er euch sagt, das tut. Wenn er zu euch kommt und sagt euch irgendwas, dann hört auf ihn. Fangt keine Diskussion an. Und jetzt kommt der Herr Jesus zu den Dienern und stellt ihnen eine Aufgabe, nämlich die Wasserkrüge voll zu machen. Und jetzt können wir uns überlegen, so eine Hochzeit, bei der zu damaliger Zeit Tausende von Leuten waren, was da abging, was da für eine Hektik war. Und in dieser ganzen Hektik der Organisation fehlte der Wein und man suchte verzweifelt nach Wein, um die Feier wieder ans Laufen zu bringen. Und in dieser Situation kommt der Herr Jesus zu den Dienern und sagt, geht mal Wasser schöpfen und macht die Krüge mit Wasser voll. Nun gab es zur damaligen Zeit keine Wasserleitung wie heute, wo man den Wasserhahn aufdreht und das Wasser war da. Das bedeutete, einige Diener ran, Krüge nehmen, ab zur Quelle laufen oder zum Brunnen, Wasser schöpfen und die Krüge voll machen. Das war eine richtig aufwendige Aufgabe und vor allem eine zeitraubende. Und jetzt passiert etwas Interessantes, was wir von diesen Dienern lernen können. Sie haben von der Maria gehört, was irgendwer euch sagt, das tut. Und jetzt stelle ich mich als Diener vor, der das Ding am Laufen halten muss. Ich hätte, glaube ich, gesagt, wenn du gerade nichts Besseres zu tun hast, hier ist ein Krug, geh selber Wasser schöpfen, lass mich hier sorgen, dass hier alles funktioniert. Wenn ich jetzt hier aufhöre, bricht hier alles noch weiter auseinander, außerdem muss ich Wein suchen, dafür habe ich jetzt gerade überhaupt keine Zeit. Aber wie handeln die Diener? Und sie füllten sie bis oben hin. Sie liefen also nicht halbherzig los und sagten, komm, lass uns mal so ein bisschen Wasser holen, wir schöpfen da mal was rein, dann gucken, was er macht und dann sorgen wir, dass es weitergeht. Die haben ihre Zeit investiert, die Krüge mit Wasser voll zu machen. Und zwar bis oben hin, randvoll, kurz vorm Überlaufen. Keine halbherzige Sache, sie haben ihre ganze Zeit da rein investiert. Und was war das Resultat? Sie bekamen einen Wein, der Herr verwandelt dieses Wasser in Wein, und sie haben einen Wein bekommen, von dem selbst der Speisemeister sagt, sowas Gutes habe ich noch nicht getrunken. und sich verwundert. So einen guten Wein haben sie bis jetzt erst aufgehoben. Normalerweise gibt man ja erst den guten, und wenn die Leute schon leicht angetrunken sind, dann holt man den schlechteren, da merken die das nicht so. Was können wir davon lernen? Hätten die Diener das nicht erfüllt, hätten sie keinen Wein bekommen. Hätten die Diener nur halbherzig die Krüge mit Wasser gefüllt, und der Herr Jesus hätte dann trotzdem das Wasser in Wein verwandelt, dann hätten sie nur ein bisschen Wein gehabt. Wir wissen, Wein ist auch in der Bibel ein Bild der Freude. Aber sie haben die Krüge randvoll gemacht, entgegen aller Vernunft. Alles liegen gelassen und diese Krüge bis oben hin mit Wasser gefüllt. Und so konnte der Herr Jesus diese vollen Krüge in Wasser verwandeln, und sie hatten volle Krüge voll Wein. Für uns angewandt, wie sieht das aus? Machen wir dem Herrn Jesus Vorschriften? Sagen wir ihm immer genau, was er tun soll? Herr, ich möchte, dass das und das und das passiert, und es wäre noch gut, wenn das und das passiert, und ich fände auch toll, wenn du das machst, und das wäre ja auch super zu deiner Ehre und bestimmt auch, hört sich vielleicht ganz fromm an. Oder sagen wir dem Herrn Jesus, so wie wir das auch vor vielen Monaten einmal vom Papa gehört haben, in dem Gebet des Jabez: segne mich reichlich, so wie du willst. Ohne vorzuschreiben, wie der Segen auszusehen hat. Mach du mit mir, was du möchtest. Ich stelle mich dir ganz zur Verfügung. Hier hast du meine beiden Hände. Und mach du damit, was du willst. Sind wir solche Krüge, die leer zu dem Herrn Jesus gehen und sagen: erfüll du mich. Füll du mich, so wie du möchtest. Und mach daraus, was du willst. Wenn wir an so einen Punkt kommen, dem Herrn Jesus zu überlassen, was er möchte, dann kann er uns gebrauchen. Dann kann er uns formen, wie er will. Wir haben gelesen, man soll Vater und Mutter ehren. Und das ist gut. Da ist Segen mit verbunden, dass du lange lebst auf Erden. Aber dem gegenüber steht trotzdem, man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Und uns muss klar sein, dass in unserem Leben Gott immer das letzte Wort haben sollte. Dass wir unser Reden und unser Handeln in seinem Licht prüfen lassen, uns von ihm korrigieren lassen und sagen: du sollst so handeln, oder ich will so handeln, wie du das von mir möchtest. Auch wenn das bedeutet, dass ich gegen alle Vernunft handeln muss, wie mit den Krügen. Oder erinnert euch noch vielleicht auch vor einigen Monaten an das Volk Israel, was in der Wüste auf einmal Gruben buddeln sollte, am Ende ihrer Kräfte nicht zu trinken, und dann kam die Anweisung: grabt in der Wüste Gruben, die der Herr dann gefüllt hat. Und ich sagte einmal, entgegen aller Vernunft. Und auch, wenn es heißen muss, ich muss da mal anders handeln, als meine Eltern das von mir wollen, als Freunde von mir wollen. Ich habe gerade die Stelle dazu genommen aus dem Matthäus-Evangelium, wo der Herr Jesus ganz knallhart sagt, das ist seine Anforderung, seiner Nachfolge, ihm hinterher, dass er sagt: ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Natürlich ist er gekommen, um die Welt mit Gott zu versöhnen. Er ist als Opferlamm auf diese Erde gekommen und hat für unsere Sündenschuld bezahlt und hat den Weg zu Gott, unserem Vater, frei gemacht. Er hat den Frieden zwischen Mensch und Gott wiederhergestellt, dass wir Menschen zu Gott kommen können. Das hat er gemacht. Aber er sagt ganz klar: was bedeutet das? Mir nachzufolgen kann bedeuten und bedeutet es oftmals auch in vielen anderen Ländern, gerade muslimischen Ländern, dass wenn ein Familienmitglied sich auf Gottes Seite stellt, zu dem lebendigen Gott bekehrt, dass das oft bedeutet, aus der Familie verstoßen zu werden, unehrenhaft verfolgt zu werden, mit dem Tod bedroht zu werden, alles zu verlieren. Und der Herr Jesus sagt: das ist meine Anforderung. Da Damit müsst ihr rechnen. Wer mir nachfolgt, der muss damit rechnen, dass er alles verliert auf dieser Erde. Wir haben hier in unserem Land das Glück, dass wir da häufig nicht verfolgt werden oder selten in arge Probleme kommen. Aber wir merken auch hier doch häufig, wenn wir wirklich Stellung zu dem lebendigen Gott beziehen, dann wird man schnell verlacht, verachtet, man gilt als unliberal, man gilt als radikal und man gilt als gefährlich. Denn man erzählt ja radikale Wahrheiten. Man glaubt an die Hölle, man glaubt an einen Gott, der richtet, an einen Gott, der die radikale Nachfolge, vollständige Nachfolge seiner Jünger fordert. Und da ist man ganz schnell in dieser Welt, ja, verachtet und beiseite gesetzt. Aber der Jesus sagt, das ist die Bedingung. Es kann heißen, dass du richtig Krach in der Familie hast, wenn du mir nachfolgst. Und das kann auch sein, wir hatten gestern den Bert Eisinger hier und der hat uns nur erzählt, wie er auch in den Dienst ging für den Herrn Jesus und wie sein Vater dagegen war. Nicht dagegen war, dass er einen Dienst für den Herrn tut, aber dass er ins Ausland geht. Und wie er dann gebetet hat und dem Herrn das überlassen hat und der Herr es geführt hat, dass auch sein Vater ihn hinterher hat ziehen lassen. Also es kann auch bedeuten, dass wir wissen, der Herr hat einen Plan mit uns, der Herr hat eine Aufgabe mit uns und Menschenfreunde können uns davon abraten, und die meint vielleicht noch nicht mal böse, die meint's gut. Aber dann gilt immer, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wenn wir wissen, dass Gott etwas ganz klar von uns fordert, dann sollten wir die Bereitschaft haben, zu gehen und Ja zu sagen, Vater, dein Wille geschehe, ich will gehen. Wie ein Abraham, der alles verlassen hat. Er ging und folgte. Das ist schwierig oft, ja, auch die Menschenfurcht abzulegen in der Nachfolge unserem Herrn Jesus hinterher. Wie schnell wird man verlacht oder verspottet? Aber der Herr sagt auf der anderen Seite, dass er sich zu denen bekennt, die ihn lieben und die ihm nachfolgen. Er sagt, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ich habe gerade noch gelesen, man muss Gott oder man soll Gott mehr lieben und gehorchen als den Menschen. Ich habe früher, als Kind habe ich immer überlegt, wie soll das funktionieren? Ich habe meine Eltern total lieb und der Jesus fordert von mir, dass ich ihn noch mehr lieb habe. Wie geht das denn jetzt? Muss ich jetzt die Liebe zu meinen Eltern reduzieren? Wie kann ich den Herrn denn noch mehr lieben? Aber da geht's nicht um eine Aufteilung der Liebe, sondern es geht um den Gehorsam. Wenn ich den Herrn Jesus mehr liebe, bedeutet das in der Praxis, wenn jemand von mir, der mir nahe steht, etwas von mir fordert, von dem ich ganz genau weiß, dass das in Gottes Augen nicht in Ordnung ist, dann liebe ich den Herrn Jesus mehr, indem ich sage, Herr, dein Wille geschehe. Und das, was du von mir forderst, das will ich tun. Auch wenn das Probleme in der Familie bedeutet oder Verachtung. Und da gebe der Herr uns wirklich die Kraft, dass wir bereit sind dazu, ihm zu dienen, ihm nachzufolgen, auch wenn es unsinnig erscheint, wie die Krüge, randvoll, Herr, hier bin ich. Ich bin ein Gefäß, das du füllen sollst und kannst, wie du möchtest. Mach du mit mir, was du willst, gebrauche mich, wie du willst. Und hilf mir, die Menschenfurcht abzulegen. Und auch wenn es heißt, Verfolgung im schlimmsten Fall, Ablehnung. Viele Glaubensgeschwister in China und so, die wissen, dass sie dann mit ihrem Leben oft die Nachfolge bezahlen müssen. Aber dass wir trotz allem uns auf die Seite des Herrn Jesus stellen, der unser Herr ist, der weiß, was das Beste ist und der auch selbst sagt, Gott sagt von sich selbst, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Aber wenn ihr, sag das jetzt mal frei mit meinen Worten, wenn ihr mir gehorsam seid und mir nachfolgt, dann kann und dann will ich euch segnen. Das war nur ein kurzer Gedanke, der mir beim Singen des Liedes auf dem Herzen lag. Vielleicht hat ja noch jemand weitere Gedanken.
Wir haben aus dem Johannesevangelium hier aus dem zweiten Kapitel gehört, dass man, wenn man das hier so liest, den Eindruck haben könnte, als wäre unser Herr seine Mutter ganz hart angegangen. Ich denke, wir müssen zwei Dinge überdenken. Erstens ist das hier eine Übersetzung. Der Herr hat nicht mit ihr Deutsch gesprochen, auch nicht im übertragenen Sinn. Er hat hier seiner leiblichen Mutter, einen Hinweis geben. Und vielleicht können wir auch sehen und uns fragen, warum war das so? Aus dem Lukas-Evangelium, Daniel hat es gerade erwähnt, hätten wir noch einen Vers weiterlesen müssen, den Vers 51, wo es heißt, dass er von Jerusalem kommend seinen Eltern untertan war. Er hat das hingenommen, dass seine leiblichen Eltern ihn nicht verstanden. Und er hat sicherlich nicht gegen das Gebot verstoßen, seine Eltern zu ehren. Aber hier im Johannesevangelium, Johannes sieht den Herrn Jesus aus der Perspektive des Sohnes Gottes. Und die ganzen Abschnitte, auch im Kapitel 1, heute Morgen haben wir einen Abschnittsbeginn gelesen, heißt immer des folgenden Tages. Vielleicht kann man irgendwann mal diese Tage mal näher erläutern. Es ist sicherlich nutzbringend für uns. Es heißt das erste Mal des folgenden Tages im Vers 29. Und die Tage sind eigentlich hier die Zeitrechnungen Gottes. Wir sagen auch schon mal die Haushalte. Und alles, was bis Vers 29 Kapitel 1 ist, ist eigentlich noch die Haushaltung des alten Bundes. Johannes der Täufer ist ein Prophet des alten Bundes. Dann kam ein folgender Tag, ab Vers 29, da wurde der Herr Jesus gesehen als das Lamm Gottes, der hier gekommen ist in das Seinige, um aufgenommen zu werden von den Seinigen, um sein Reich aufzurichten. Aber er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht an. Sein Volk nahm ihn nicht an. Dann gab es einen folgenden Tag ab Vers 35. Und dieser Tag zählte nicht dazu in der Zeitrechnung Gottes. Und wir wissen, was passierte. Als der Herr Jesus zurückging, da kam die Zeit, die in der Zeitrechnung Gottes nicht mitrechnet. Das ist unsere Zeit, das ist die Gnadenzeit. Und alles, was wir ab Vers 35 sehen, können wir anwenden, und da haben wir die typische Situation für unsere Situation heute. Vielleicht können wir das in nächster Zeit mal gemeinsam überdenken. Und dann, wenn die Gnadenzeit zu Ende ist, gibt es in Vers 43 wieder des folgenden Tages. Dann kommt der Herr Jesus noch einmal zurück. Dann wiederholt sich sozusagen der zweite Tag. Und dann geht das bis zum Ende des Kapitels und dann heißt es am dritten Tag. Das war der dritte Tag, so wie er kommen sollte. Wenn wir das hier mal durchzählen, wären wir auf 5 gekommen. Aber der zweite wird wiederholt und einer wird dazwischen geschoben. Aber dann geht es mit der Zeitrechnung Gottes weiter. Und was bedeutet das? Die Hochzeit von Kana ist ein Bild des tausendjährigen, des kommenden tausendjährigen Reiches. Da ist diese Hochzeit, diese Vereinigung des Herrn mit seinem Volk, wie im Alten Testament angekündigt. Und diese Zeit ist gekennzeichnet mit Freude. Das drückt der Wein aus. Das hat Daniel gesagt. Aber woher kommt die Freude? Die Freude kommt von dem Messias. Und deshalb musste vorher erlebt werden, dass es nur in ihm die gute, die wahre Freude gibt. Und jetzt kommt seine Mutter Maria dazwischen und sagt, nun mach mal was. Und ich denke, dass er ihr in aller Freundlichkeit und Ruhe, wie es unsere Übersetzung nicht ausdrücken kann, gesagt hat, warte noch ein bisschen. Denn die scheint auch überhaupt nicht verärgert zu sein. Die sagt zu den Dienern, was irgend er sagt, das tut. Und dann schaffen die Diener das Wasser heran und dann gibt es den Wein in einer Qualität, wie ihn noch keiner erlebt hat. Das ist die vollkommene Freude in dem Messias, die Freude in dem Herrn. Im Alten Testament heißt es schon, das wird eure Stärke sein. Freude im Herrn. Und in der Anwendung auf uns, was wir ja mit allen Kapiteln machen können, da ist das auch. Die wahre Freude im Herrn, wo kommt die her? Die kommt aus dem Wasser in diesen Krügen. Und diese Wasserkrüge, die waren Reinigungskrüge. Da wurde Wasser gesammelt zur Reinigung. Und das Wasser ist im Neuen Testament immer ein Bild vom Worte Gottes. Das Wort Gottes reinigt uns. Und wenn wir das machen, Eifer da reinsetzen, Wasser zu schöpfen, die Gefäße zu füllen, und je mehr wir schöpfen, desto mehr Freude werden wir haben hinterher. Wenn wir dieses Wasser hier im Worte Gottes, das Wort Gottes, wenn wir das schöpfen, das wird uns reinigen und dann wird auch die Freude völlig sein. Wie der Herr das im 15. Kapitel hinterher sagt, dass unsere Freude in ihm völlig sein wird. Die Freude, die er gibt. Und das können wir hier vorgebildet sehen in den steinernen Krügen. Und dann werden wir das erfahren, wovon wir auch im Liede gesungen haben. Dass wir Trost und Kraft bekommen. Dass wir die Gemeinschaft haben mit dem Vater, mit dem Sohn. Und dass wir da Kraft schöpfen und auch getröstet werden. Und die Freude in ihm, unserem Herrn, unsere Stärke ist.